Amen. Der heutige Predigttext steht in 1. Könige 8, ab Vers 54 bis Vers 61. 1. Könige 8, 54 bis 61. Und wir hören, was uns das Wort Gottes zu sagen hat. Und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, da stand er auf vor seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel gebreitet. Und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat, von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahin gefallen. Der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe seine Hand nicht von uns ab. Er wolle unser Herz zu ihm neigen, dass wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote und seine Satzung und seine Rechte halten, wie er unseren Vätern geboten hat. Und mögen diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unseren Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er Recht verschaffe seinem Knecht und Recht seinem Volk Israel Tag für Tag, damit alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr Gott ist und keiner sonst. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Im letzten Jahr, im Spätfrühjahr, Frühsommer, hat meine Heimatgemeinde ihr neues Gemeindegebäude eingeweiht. Also sie haben ein Jahr gebaut und wir haben einige Eigenleistungen gebracht, also gestrichen, tapeziert, Boden verlegt, was man so alles als Hobby-Do-It-Yourself-Heimwerker tun kann. Und als dann das Haus fertig war, haben wir uns natürlich alle gefreut und waren Gott sehr dafür dankbar, dass er uns dieses Gebäude gegeben hat. Und natürlich, wie es sich gehört, feiert man auch ein Fest und lädt Gäste ein. Und unser Predigttext ist Teil eines ähnlichen Festes. Nur, dass man nicht nur 80, 90 Leute eingeladen hat, sondern dass das ganze Volk Israel da war. Und nicht, dass es irgendein Gemeindegebäude war, sondern es war der Tempel. Der Tempel wurde eingeweiht. Es war das Fest, worauf ganz Israel gewartet hat, wo David schon hingesehnt hat. Wir wissen, dass David den Wunsch hatte, seinem Gott ein Haus zu bauen. David sagt in 2. Samuel 7, siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Davids Herzenswunsch war es, dass er Gott ein Haus bauen darf, dass er das Haus bauen darf, wo der Name des Herrn wohnen wird. Und Gott hat ihm diesen Wunsch verwehrt und hat ihm gesagt, nicht du, sondern dein Sohn soll dieses Haus bauen. Und Salomo hat dieses Haus gebaut und damit ist diese Verheißung an David eingetroffen. Aber die Tempeleinweihung hat noch einen wichtigen Grund für das Volk, weil wenn wir ins Buch Deuteronomium schauen, dann werden wir sehen, dass Gott zum Volk spricht und ihnen sagt, er sucht sich einen Ort in Israel aus allen Städten raus, wo sein Name wohnen wird, wo das Volk hinkommen soll zur Anbetung. Gott wird sich den Ort erwählen, wo das Volk anbeten soll. Und dieser Ort ist Jerusalem geworden und dieser Ort ist ganz speziell der Tempel geworden. Und Salomo hatte somit nicht nur das Vorrecht, den Wunsch seines Vaters zu erfüllen, sondern er hatte noch das Vorrecht, den Ort zu bauen, den Ort einweihen zu dürfen, den Gott selbst zur Anbetung sich erwählt hat. Und wir sehen, dass der Tempel dieser Ort ist, wenn wir im 8. Kapitel etwas weiter vorne lesen, in den Versen 10 und 11, da heißt es, und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, also sie hatten gerade die Bundeslade endlich in den Tempel gebracht, und dann heißt es, da erfüllte die Wolke des Herrn das Haus, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und die gesamte Tempeleinweihung war ein besonderes Ereignis für Israel. Nicht nur, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus erfüllt hat und weil sie live dabei waren, wie das geschah, sondern weil es eben der Ort war, der das Volk zum Volk machte. Gott hat ihnen den Ort geschenkt, wo sie hingehen konnten, um Gott anzubeten. Zu dem Ort, wo sie hinbeten konnten, um Gott anzubeten. Sie hatten zwar die Stiftshütte und sie konnten zur Stiftshütte opfern gehen, aber sie haben jahrelang auf diesen einen Ort gewartet, wo sie hingehen konnten, um endlich Gott so anzubeten, wie Gott sich das gewünscht hat von seinem Volk. An diesem Ort sollte der Name des Herrn wohnen. Und wir haben somit einen Bericht vor uns liegen, der das wichtigste Ereignis, würde ich sagen, das wichtigste Ereignis Israels beschreibt, das wichtigste Ereignis des goldenen Zeitalters. Es herrschte Frieden im Land, sie hatten Ruhe und jetzt wurde der Tempel eingeweiht, das Gebäude, was das Volk zum Volk gemacht hat. Und in diesem Moment erfüllt die Herrlichkeit Gottes den Tempel. Und interessant ist dann, was Salomo macht. Salomo kniet sich vor den Altar und betet zu Gott. Wir lesen davon, dass die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt in einem Vers, in einem Nebensatz. Aber das Gebet Salomos erstreckt sich über 32 Verse und ist der längste Bericht innerhalb der ganzen Tempeleinweihung. Also Kapitel 8 ist die Tempeleinweihung und in diesem Bericht von der Tempeleinweihung ist das Gebet Salomos das längste, was uns berichtet wird. Und nach diesem Gebet steht Salomo auf und segnet das Volk. Und das ist unser heutiger Predigttext. Und in diesem Segen präsentiert Salomo uns drei Dinge, die Gottes Größe zeigen. Er zeigt sich, worin sich Gottes Größe erweist. Und deshalb heißt die Predigt auch, Gottes Größe erweist sich oder Gott erweist seine Größe in Treue, Veränderung und Gerechtigkeit. Gott erweist seine Größe in Treue, Veränderung und Gerechtigkeit. Und es sind natürlich nur drei Aspekte von vielen, in denen sich Gottes Größe zeigt. Es sind nur drei Aspekte von vielen, in denen wir Gottes Herrlichkeit und Barmherzigkeit und Gnade sehen. Aber diese drei Punkte legt der Predigttext nahe. Und ich möchte mit dem ersten Punkt beginnen. Gottes Größe erweist sich in Treue. Wir lesen in den Versen 54 und 56. Und es geschah, als Salomo dieses ganze Gebet und Flehen vor dem Herrn vollendet hatte, da stand er auf von seinem Platz vor dem Altar des Herrn, wo er gekniet hatte, seine Hände zum Himmel gebreitet, und er trat hin und segnete die ganze Gemeinde Israels mit lauter Stimme und sprach: Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von allen seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahingefallen. Salomo hatte sich vor den Altar gekniet und Gott angebetet. Und dieses ganze Gebet hat einen Kern, nämlich Gnade. Salomo sagt, wenn ein einziger im Volk sündigt oder wenn das ganze Volk sündigt, aber es erkennt, dass sie auf falschen Wegen sind und zu dir zurückkommt, dann sei du ihnen gnädig. Und nach dem Gebet erhebt sich Salomo, um das Volk zu segnen, und er beginnt seinen Segen, wie es anders nicht sein könnte, natürlich mit Lob. Er preist Gott und er sagt, gepriesen sei Gott für seine Treue. Wir müssen den gesamten Kontext des 8. Kapitels betrachten. Also der Tempel wurde eingeweiht. Wir befinden uns mitten in dieser Feier. Und Salomo dankt nicht für den Tempel. Salomo dankt für die Ruhe, die sie erhalten haben. Salomo dankt dafür, dass kein Wort der Verheißung dahingefallen ist. Und es ist auffällig, dass Salomo nicht für den Tempel dankt. Er hat extra ein Jahr gewartet, bis er diesen Tempel einweiht. Er wurde im 8. Monat fertiggestellt und im 7. Monat des darauffolgenden Jahres zum Laubhüttenfest hat er erst die Feierlichkeiten abhalten lassen. Und er hat das ganze Volk zusammenkommen lassen. Er hat extra alle Führer und alle Häupter und alle Priester aus Israel zum Tempel kommen lassen, um dieses Fest zu feiern. Und Salomo erlebt, wie Gott dieses Haus als sein Haus bestätigt, indem seine Herrlichkeit dort einzieht. Und es wäre absolut legitim gewesen, wenn Salomo für dieses Gebäude gedankt hat, für diesen Ort, wo die Gemeinde Israel hinkommen kann zum Anbeten. Doch Salomo dankt eben nicht für den Tempel, weil es um mehr als um diesen Tempel geht. Salomo dankt Gott für seine Ruhe. Er lobt Gott dafür, dass er seinem Volk Ruhe gegeben hat. Und das ist der Grund, Gott zu loben. Das Wort, was hier für Ruhe steht im Hebräischen, hat diese Bedeutung von Frieden im Gegensatz zur Wüstenwanderung. Also es wird im hebräischen Text immer dann verwendet, wenn der Gegensatz zur Wüstenwanderung dargestellt werden soll. Und wir alle wissen, dass während der Wüstenwanderung das Volk vom einen Ort zum anderen gezogen ist. Sie wussten nicht, wo sie am nächsten Tag sind. Sie wussten nicht, ob sie am nächsten Tag überhaupt wandern. Und sie sind von hier nach dort gezogen und kurzum, sie hatten keine Ruhe. Und das ist das, was den Menschen auszeichnet. Das ist das, was den Menschen, das menschliche Herz kennzeichnet, dass der Mensch keine Ruhe hat. Unsere Mediengesellschaft fördert es natürlich noch mit Fernsehen, Internet, Facebook, wo man sich nicht alles beschäftigen kann und hier und dort und man schaut hier und dort mal. Aber das ist eigentlich nicht der Kern der Unruhe, die Unruhe des Herzens. Der Mensch ist in seinem Herzen unruhig. Er ist getrieben von Sünde, gepeinigt von Schuld und auf der Suche nach Ruhe. Das, würde ich sagen, kennzeichnet den Menschen. Das menschliche Herz treibt ihn immer wieder zur Sünde. Und in seinem Schuldbewusstsein sucht der Mensch nach Ruhe. Und Augustin hat das ganz gut zusammengefasst, indem er sagt, unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, o Gott, in dir. Und das ist das, was die Schrift verheißt. Ruhe bei Gott, Frieden bei Gott. Wer durch Christus auf ewig erlöst ist, wer durch Christus auf ewig errettet ist, der hat Frieden bei Gott. Das heißt nicht, dass wir in einer rosa Traumwelt leben, wo alles immer heiter und schön ist. Wir haben immer noch teilweise aufgewühlte Herzen und mit Problemen zu kämpfen. Aber wir haben Frieden bei Gott, weil wir wissen, dass er uns nicht mehr verdammt. Wir haben Frieden bei Gott, weil unser Herz nicht mehr von der Schuld gepeinigt wird. Und was wir auch wissen ist, dass uns die Schrift im Hebräer eine ewige Sabbatruhe verheißt, die wir jetzt nur erahnen können. Eine Ruhe, die wirklich Ruhe ist, die wirklich Frieden ist. Und was uns dieser Predigttext indirekt sagt, ist, dass diese Ruhe eintreten wird. So wie die Ruhe fürs Volk Israel eingetreten ist, die Verheißung Gottes sind eingetreten. Kein Wort der Verheißung wird dahin fallen. Gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe gegeben hat, ganz wie er es verheißen hat. Von all seinen guten Worten, die er durch seinen Knecht Mose geredet hat, ist nicht ein einziges Wort dahin gefallen. Es ist nicht ein einziges Wort dahin gefallen. Gott steht zu seinen Worten, die er sagt. Und wenn wir zusammen mal 5. Buch Mose, Kapitel 12 aufschlagen, werden wir von dieser Verheißung lesen, die Gott seinem Volk gegeben hat. 5. Mose 12, im Vers 10, lesen wir von dieser Verheißung, die Gott seinem Volk durch Mose gegeben hat. Und da heißt es, ihr werdet aber über den Jordan ziehen und in dem Land wohnen, das euch der Herr, euer Gott, zum Erbe geben wird. Und er wird euch Ruhe verschaffen vor allen euren Feinden ringsrum und ihr sollt sicher wohnen. Und in 1. Könige 5, Vers 4 heißt es dann, denn er herrschte im ganzen Land, also Salomo, diesseits des Stromes von Tifsach bis nach Gaza über alle Könige diesseits des Stromes und er hatte Frieden auf allen Seiten ringsrum. Wir sehen also die Verheißung, die Gott im 5. Mose 12 gibt, ist in Erfüllung gegangen. Unter Salomo hatte das Volk Ruhe, hatte das Volk Frieden und hatte Frieden ringsrum. Aber das Interessante an dieser Verheißung im 5. Mose ist, dass sie in der direkten Verbindung mit dem Tempel steht. Also bevor Gott ihnen verheißt, sie werden über den Jordan ziehen und sie werden Frieden haben, schreibt er in Vers 4 und 5, ihr sollt dem Herrn, euren Gott, nicht auf diese Weise dienen. Es gab davor die Anweisung, alle Götzendienststätten zu vernichten, alle Opferstellen, alle Altare der Heiden zu vernichten. Und dann schreibt er, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen, damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen. Und dahin sollst du kommen. Und dann kommt in Vers 10 diese Verheißung auf die Ruhe und auf den Frieden. Und in Vers 11 geht es dann weiter. Und so soll es sein. An dem Ort, an den der Herr euer Gott erwählt, um seinen Namen dort wohnen zu lassen. Dorthin sollt ihr alles bringen, was ich euch gebiete. Eure Brandopfer, eure Schlachtopfer, euren Zehnten und das Hebopfer von eurer Hand und all eure auserlesenen Gelübdeopfer, die ihr vor dem Herrn geloben werdet. Also diese Verheißung mit der Ruhe steht im direkten Zusammenhang mit der Verheißung auf den Ort, den Gott sich erwählen wird, auf den Tempel. Gott verheißt, ihr werdet in das Land einziehen und ihr werdet Ruhe haben und Frieden ringsrum von allen euren Feinden. Und ich werde mir einen Ort erwählen, wo mein Haus stehen wird und wo ihr mich anbeten werdet, wo ihr alle Opfer, alles, was ich zur Anbetung fordere, werdet ihr an diesen Ort bringen und mir darreichen. Und wir sehen also, dass der Tempel die Bestätigung für die Ruhe ist. Die Bestätigung dafür, dass die Ruhe im Volk ist. Und deswegen ist es auch richtig und deswegen ist es auch eigentlich logisch, dass Salomo eben für die Ruhe dankt, weil die Ruhe schon lange im Land war, aber diese Bestätigung, dass diese Ruhe wirklich jetzt existiert, ist durch den Tempel geschehen. Dass der Ort der Anbetung steht. Und was auffallend ist, in dieser Sache ist der Zusammenhang zwischen der Ruhe und der Anbetung. Und es ist auffallend im Alten Testament, dass das Volk immer dann keine Ruhe mehr hatte, keinen Frieden mehr hatte, wenn sie Gott, wenn sie die Anbetung vernachlässigt haben, wenn sie aus der Anbetung Saufgelage gemacht haben, wenn sie aus der Anbetung Feste gemacht haben, um sich selbst zu präsentieren. Immer dann ist der Feind eingezogen, immer dann gab es politische Schwierigkeiten, immer dann ist die Ruhe dahin gewesen. Und der Tempel ist ja nicht nur ein einfaches, schönes, vergoldetes Gebäude gewesen, damit man Gott irgendwie darstellen konnte. Davor hat sich ja Gott geweigert. Das hat Israel ja schon versucht in der Wüste mit dem goldenen Kalb. Nein, das Ziel des Tempels war, einen Ort zu schaffen, wohin angebetet wird. Der Tempel steht für Anbetung. Der Tempel ist für die Anbetung da. Und hier wohnt der Name des Herrn. Und der Tempel präsentiert die Anbetung. Er war da, damit das Volk Gottes anbeten kann. Und deshalb brauchen wir in neutestamentlicher Zeit auch keinen Tempel mehr aus Stein, weil uns die Schrift sagt, dass wir als Gemeinde zum Tempel geworden sind. Wir als Gemeinde sind der Tempel Gottes geworden, wo in Wahrheit und in Geist angebetet wird. Als Jesus in Johannes 4 mit der Frau, mit der Samariterin am Brunnen spricht, dann sagt er, eure Diskussion, ob ihr auf dem Berg anbetet oder ob ihr im Tempel anbetet, die ist hinfällig geworden. Ihr betet jetzt in Wahrheit und in Geist an. Wahre Gläubige beten Gott innerhalb der Gemeinde in Wahrheit und in Geist an. Und die wahre Anbetung findet heutzutage eben nicht mehr in einem steinernen Tempel statt und sie wird auch in Zukunft nicht in einem steinernen Tempel stattfinden, sondern innerhalb der Gemeinde. Und das Faszinierende an dieser Sache ist, dass die Ruhe im direkten Zusammenhang zur Anbetung steht. Und das zeigt die Verheißung im 5. Mose und das zeigt uns die Geschichte Israels und das zeigt uns auch unser Predigttext in gewisser Weise. Aber was Salomo eigentlich macht, er dankt nicht direkt für die Treue, sondern für die Ruhe, sondern er dankt für die Treue. Er sagt, ja, gepriesen sei Gott für die Ruhe und dass kein Wort, was er verheißen hat, dahin gefallen ist. Alle Worte, die Gott gesprochen hat, sind in Erfüllung gegangen. Und die Treue Gottes erweist sich besonders in der Ruhe. Weil Ruhe das ist, wonach der Mensch sich sehnt. Ruhe war das, was das Volk nicht gekannt hat. Sie waren in der Wüste und sind ins Land Kanaan eingezogen und haben erstmal Krieg geführt. Und hatten dann Jahre Ruhe und dann kam die Richterzeit und dann haben sie wieder Krieg führen müssen gegen die Philister und sie hatten keine Ruhe bis zu diesem Zeitpunkt. Und darin erweist sich Gottes Treue eben, diese Ruhe, die der Mensch braucht, um Gott wirklich anbeten zu können. Den Frieden mit Gott brauchen wir, damit wir wirklich Gott anbeten können. Und wenn Gott die Ruhe verheißt und sie dann erfüllt, dann erweist sich darin Gottes Treue ganz besonders. In dieser Erfüllung der Ruhe, in dem Frieden, den Gott uns geben will. Und weil Gott treu ist und weil Gott zu seinem Wort steht, kann auch Salomo das bitten, was er dann im Segen weiterhin tut. Wenn wir in den Versen 57 bis 59 lesen, der Herr, unser Gott, sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Er verlasse uns nicht und ziehe seine Hand nicht von uns ab. Er wolle unser Herz zu ihm neigen, dass wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote, seine Satzung und seine Rechte halten, die er unseren Vätern geboten hat. Und mögen diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unseren Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er Recht verschaffe seinen Knecht und Recht seinem Volk Israel, Tag für Tag. Der Herr sei mit uns, wie er mit unseren Vätern gewesen ist. Erinnert euch daran, was Gott mit unseren Vätern getan hat. Er hat sie aus Ägypten, durch das Schilfmeer, durch die Wüste, ins Heilige Land, durch die Kriege der Philister, hierher geführt, zu diesem Zeitpunkt. Und er war immer treu. Gott hat sein Volk nicht verlassen. Und das soll er weiterhin tun. Er verlasse uns nicht. Besser übersetzen sollte man vielleicht mit, er verwerfe uns nicht. Weil das hebräische Wort hat diesen Anklang von zu Boden werfen, niederwerfen, seinen Feind zu Boden bringen, auf den Boden werfen. Und wir sehen im Alten Testament, dass es öfters so aussah, als hätte Gott sein Volk verlassen. Aber es war nie der Fall. Gott hat immer zu seinem Volk gestanden. Im Alten wie im Neuen Testament bleibt Gott seinem Volk treu und er wird sein Volk nie verlassen. er bestraft sein Volk oder besser gesagt, er züchtigt sein Volk mit eben zum Beispiel der Wüstenwanderung oder dann mit der babylonischen Gefangenschaft. Aber er hat es nie verlassen. Und das ist, was Salomo bittet. Gott soll weiterhin so treu bleiben, wie er es war. Selbst während der Wüstenwanderung, während der Bestrafung der Wüstenwanderung, war Gott so treu, dass er ihnen Wasser und Manna und sogar Wachteln gegeben hat, damit sie überleben. Er war so treu, dass ihre Kleider nicht verschlissen sind, dass ihre Sandalen nicht verschlissen sind. Gott war treu bis zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen kann Salomo eben auch darum bitten, dass Gott weiterhin treu ist, weil er weiß, dass Gott sein Volk nicht fallen lässt. So wie auch wir wissen, dass Gott uns nicht fällt, so wie auch wir wissen, dass wenn wir erlöst sind, nicht mehr verloren gehen können. Wir können nicht mehr aus der Hand Gottes gerissen werden. Wir sind errettet auf ewig. Und wir sehen also, die erste Bitte, die Salomo hat, ist die Bitte um weitere Treue Gottes. Dass Gott weiterhin zu seinem Volk stehen möge, wie er schon bis zu diesem Zeitpunkt treu war. Er hat das Volk bis hierher gebracht, bis zum Tempel, und er bittet, dass Gott das Volk weiterhin treu begleiten möchte. Die zweite Bitte, die Salomo äußert, ist eigentlich eine Folge der ersten. Er sagt, er wolle unser Herz zu ihm neigen, dass wir in allen seinen Wegen wandeln und seine Gebote, seine Satzung und seine Rechte halten, die er unseren Vätern geboten hat. Die zweite Bitte Salomos ist zugleich auch der zweite Punkt der Predigt. Also der zweite Punkt, in dem Gott seine Größe erweist. Wir haben gesehen, der erste Punkt war Treue. Gott erweist seine Größe in Treue. Und Gott erweist seine Größe in Veränderung. Gott erweist seine Größe in Veränderung. Was wir im Alten Testament sehen, ist, dass Gott treu zu seinem Volk war und das Volk doch gemacht hat, was es wollte. Gott hat ihnen diese Ruhe geschenkt, Gott hat ihnen den Tempel geschenkt und sie haben aus den Anbetungen, aus den Opferzeremonien Saufgelage gemacht. Sie haben die Armen bestohlen, um noch mehr Geld zu haben, um noch mehr Wein zu haben, den sie dann bei der Opferung trinken konnten. Und Gott war treu zu seinem Volk und das Volk ist eben nicht in seinen Wegen gewandelt. Es hat Gottes Gesetze nicht gehalten. Und was uns die Geschichte Israels lehrt und was uns auch dieser Vers 58 lehrt, ist, dass Gott es tun muss. Dass der Mensch die Gebote gar nicht halten kann. Er kann nicht in Gottes Wegen wandeln, weil Gott das Herz verändern muss. Es ist Gott, der unser Herz zu ihm neigen muss. Und deshalb bittet Salomo auch, dass es der Herr macht. Er muss das Herz zu ihm neigen, damit wir in seinen Geboten wandeln, damit wir in seinen Satzungen wandeln, damit wir sie verinnerlichen. Und das können wir nicht aus eigener Kraft tun, das muss Gott in uns wirken. Die Spannung dabei besteht aber, dass wir aufgefordert werden, in den Satzungen zu wandeln, dass wir aufgefordert werden, nach dem Willen Gottes zu wandeln. Salomo beendet ja seinen Segen in Vers 61, euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Wir werden aufgefordert, die Satzung und Gebote zu halten. Wir werden aufgefordert, nach dem Willen Gottes zu wandeln. Und es ist gut und es ist richtig und es ist wichtig, dass wir darum ringen und dass wir darum kämpfen. Wir müssen vor der Sünde fliehen. Wir können nicht einfach da sitzen und warten, dass die Sünde aufhört. Wir können uns nicht hinsetzen und sagen, irgendwann ist vorbei und dann ist alles gut. Wir können auch nicht das Leben leben und weiter drauf lossündigen in der Ansicht, naja, ich bin ja errettet und es wird schon nichts passieren. Wenn die Sünde in unserem Leben zur Gleichgültigkeit wird, dann ist was faul, dann stimmt was nicht mehr. Und wir werden aufgefordert, nach Gottes Willen zu leben, und doch können wir es nicht tun. Wir können es nicht wirken, und Gott ist es, der es tun muss. Gott ist es, der unser Herz zu ihm ziehen muss, der uns die Kraft dafür geben muss. Und deshalb müssen wir eigentlich auf unseren Knien liegen und täglich, stündlich, minütlich fast Gott anbeten, und ihm um Kraft bitten. Wie oft fallen wir? Wie oft tun wir die gleichen Sünden wieder? Wie schnell denke ich über einen anderen Menschen schlecht? Denke ich über einen Bruder, über eine Schwester in der Gemeinde schlecht? Und wir fallen immer wieder und wieder und wieder, weil wir die Gebote, weil wir die Satzung nicht halten können, weil wir den Willen Gottes nicht tun können. Und deshalb ist unser Kampf gegen die Sünde in erster Linie ein Gebetskampf. Der Kampf gegen die Sünde ist in erster Linie ein Gebetskampf. Wir müssen Gott darum anflehen, dass er unser Herz verändert, weil wir es nicht tun können. Paulus selbst, der große Missionar, sagt in Römer 7, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. gelingt mir nicht. Wir können es nicht tun. Gott muss unser Herz zu ihm ziehen. Er muss unser Herz zu ihm neigen. Und deshalb ist es richtig, dass Salomo hier dafür bittet, dass Gott das Herz des Volkes zu ihm zieht. Dass Gott dem Volk treu ist und dass Gott eben, weil er treu ist, das Herz zieht und das Herz verändert. Wenn wir die Satzung, wenn wir die Gesetze, wenn wir den Willen Gottes nicht aus Herzen heraus halten wollen, dann kann es zwei Konsequenzen haben. Entweder wir halten sie gar nicht und wir sagen, das sind die Gesetze und das ist Gottes Wille, aber ich lebe mein Leben so. Oder es hat die Folge, dass wir in eine Gesetzlichkeit, dass wir in einen Moralismus rutschen und dann die Gesetze nur aus Pflichtbewusstsein tun. Und dann leben wir in beiden Fällen nicht mehr in einem Christentum. Wenn wir nicht das Verlangen haben, die Gebote zu halten, wenn es nicht unser Wunsch ist, uns die Gebote zu halten, sondern wenn es nur zu einer Pflicht wird, dann führt es ganz schnell zu einem Moralismus, der uns verbietet, ins Kino zu gehen, der uns verbietet, einen Fernseher zu besitzen, der uns verbietet, Alkohol zu trinken, der uns dies und das und jenes verbietet. Nur aus Angst heraus, ich könnte irgendwas Falsches machen und habe dann ein Gesetz nicht gehalten und bin verloren. Aber wir müssen eigentlich wie Salomo darum bitten, dass Gott unser Herz zu ihm neigt, dass er es verändert, dass er es zieht, dass wir seine Gebote gerne halten, dass wir in seinen Satzungen wandeln wollen und dass wir es auch können. Das heißt nicht, dass wir irgendwann eines Tages perfekt sind und nicht mehr fallen, aber es ist schon so, dass wenn wir es wirklich wollen und wenn wir Gott darum bitten, dass er uns auch das Gelingen schenkt. Und das ist das, was Paulus in Philipper 2, 12 bis 13 zusammenfasst, wenn er sagt, darum meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Und was Salomo in unserem Predigttext macht, ist, dass er um dieses Wollen und Vollbringen bittet. Dass er darum bittet, dass Gott das Herz umkrempelt, damit das Volk, damit wir dazu in der Lage sind, in Gottes Willen zu wandeln. Dass wir dazu in der Lage sind, den Willen Gottes zu tun. Und wir haben also zwei Bitten, die Salomo hier für das Volk hat, die er dem Volk wünscht, die wir mit in unsere Gebete aufnehmen können. Das erste ist die Treue Gottes. Und es ist aus unserer Sicht natürlich ein Dank als Anliegen, dass wir wissen, dass Gott treu ist und dass Gott uns nicht verwerfen wird und dass er uns auch in Zukunft nicht verwerfen wird, sondern dass wir ewig in seiner Hand sind und dass wir ewig errettet sind. Und der zweite Wunsch, das zweite Anliegen ist, dass Gott unsere Herzen verändern soll, weil wir es selbst nicht können. Und dann bringt Salomo noch ein weiteres Anliegen vor den Herrn. Und mögen diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein, vor dem Herrn, unseren Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er Recht verschaffe seinem Knecht und Recht seinem Volk Israel Tag für Tag. Und mit diesem dritten Anliegen kommen wir auch zum dritten Punkt der Predigt. Und damit auch zum dritten Punkt, wie Gott seine Größe erweist. Wir haben bis jetzt gesehen, dass Gott seine Größe in Treue und Veränderung erweist. Beziehungsweise am Schluss werden wir noch sehen, wieso Gott seine Größe besonders in diesen Punkten erweist. Und der dritte Punkt ist, Gott erweist seine Größe in Gerechtigkeit. Gott erweist seine Größe in Gerechtigkeit. Wenn wir im Kapitel 8 etwas zurückgehen, dann haben wir dieses 32 Verse lange Gebet Salomos. Und dieses ganze Gebet hat diesen einen Kern, Gott sei uns Sünder gnädig. Immer wieder malt Salomo Szenarien aus, wie das Volk sündigen kann, wie der Einzelne sündigen kann und was das Volk und der Einzelne auch später tun werden. Und immer wieder bittet Gott, aber wenn diese Leute umkehren, wenn diese Leute erkennen, dass sie auf dem falschen Weg sind und zurück zu dir kommen und zu deinem Tempel kommen und dich anbeten und um Gnade flehen, dann gewähre du ihnen Gnade. Selbst wenn ein Fremdling, ein Nichtzugehöriger zum Volk, bei dir um Gnade bittet, gebe du ihm Gnade. Und ich denke, wir müssen dieses Gebet und diesen Kern dieses Gebets im Hinterkopf haben, sonst können wir diesen Vers sehr schnell falsch verstehen, weil es ja schließlich heißt, Gott soll dem Einzelnen und dem Volk Recht verschaffen. Und dann ist man ganz schnell dabei, ist ganz klar, wenn Feinde einbringen, dann soll Gott sie bitteschön vernichten. Und wenn mein Nachbar mir was klaut, dann soll Gott bitte ihn gerecht bestrafen und dafür sorgen, dass ich meinen Anteil wieder zurückkriege und er ins Gefängnis wandert oder bis zur Todesstrafe. Und ich möchte das nicht verneinen und ich möchte auch nicht sagen, dass es nicht so ist. Und ich denke, dieser juristische Charakter des Rechts klingt auf jeden Fall mit. Doch es geht um mehr. Salomo bittet, dass die Worte, die er erfleht hat, vor dem Herrn gegenwärtig sind. Und er bittet um Gnade, dass Gott ihnen ihre Schuld vergeben möge. Und dieses Flehen soll Tag und Nacht vor Gott gegenwärtig sein. Das ist Salomos Wunsch. Es geht nicht darum, dass Gott das Volk immer im Land lässt. Und es geht nicht darum, dass das Volk von jeglichen Feinden beschützt wird. Das war bestimmt der Wunsch Salomos und das war bestimmt auch der Wunsch des Volkes. Doch es geht um mehr. Gott wird sein Volk aus dem Land schleppen und Gott wird Feinde ins Land eindringen lassen. Aber wenn das Volk Buße tut, wenn es umkehrt, dann wird Gott eingreifen. Dann wird Gott sein Volk zurück ins Land führen. Dann wird Gott seinem Volk gnädig sein. Und auch wir müssen so bitten. Wir sollten immer wieder auf den Knien liegen vor Gott und Gott um Gnade bitten, dass er unsere Schuld vergibt, dass er unsere Sünden vergibt, weil wir uns dieses Recht nicht erarbeiten können. Und wir dürfen immer wieder wissen, dass wir erlöst sind auf ewig, dass Christus genau deshalb am Kreuz hing, damit wir jeden Tag vor Gott treten können und unsere Schuld bekennen können und um Gnade bitten können und diese Gnade empfangen können. Und wir brauchen Christus als Fürsprecher, damit wir vor Gott gerecht dastehen können, weil wir es selbst nicht tun können. Wir können uns nicht vor Gott Recht verschaffen. Allein durch Christus ist es ermöglicht worden, dass wir gerecht vor Gott stehen. Und das ist diese eine Seite der Bitte und die spielt sehr stark mit der Bitte zuvor zusammen. Wir können unser Herz nicht verändern. Wir können unser Herz nicht besser machen. Es muss Gott tun und wir können uns auch nicht gerecht vor Gott dastehen. Auch das ist ein Geschenk Gottes, was er uns geben muss. Aber es steckt eben auch dieser juristische Aspekt dahinter. Gott soll uns Recht verschaffen. Gott soll dem Volk, Gott soll dem Einzelnen Recht verschaffen. Und zwar damit es echtes Recht ist. Es geht hier nicht um die Person, es geht nicht um mich, es ging nicht um das Volk, es geht um Gott. Gott soll uns Recht verschaffen. Als das Volk Israel vor dem Schilfmeer stand und hinter ihnen Ägypten kam, hat Mose zu ihnen gesagt, in 2. Mose 14, 14, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Wenn man dann ins Josua schaut, sieht man, wie die Hure Rahab die Botschafter aufgenommen hat, weil sie davon gehört hat, wie Gott das Volk übers Schilfmeer geführt hat. Wie Gott für das Volk gekämpft hat und wie Gott ihnen ihr Recht verschafft hat. Und Gott ist es, der seinem Volk Recht verschafft. Und nur weil wir in der Schule oder in der Ausbildung, im Studium oder im Beruf gemobbt werden, weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass Gott unfair ist. Wir sollen still sein. Gott wird für uns kämpfen. Und Gott wird auch richtig für uns kämpfen. Das soll jetzt nicht heißen, dass wir uns T-Shirt anziehen, wo drauf steht, mobbt mich, ich bin Christ. Aber in allem, was uns widerfährt, sollten wir auf eins achten. Wenn wir uns rechtfertigen, wenn wir uns verteidigen, sollte das Ziel die Ehre Gottes sein und nicht meine Persönlichkeit. Wenn ich in meiner Persönlichkeit angegriffen werde, und das kann schmerzhaft sein und das kann hart sein, geht es nicht darum, dass ich mich verteidige, sondern wenn ich angegriffen werde, geht es darum, dass ich Gott verteidige, dass ich ihm die Ehre gebe und dass ich klarstelle, es geht um seine Herrlichkeit und um seine Größe und nicht um mich. Weil Gott treu ist und weil er uns nicht verwirft, kann ich ruhig sein. Weil er zu dem steht, was er sagt und in dem Bewusstsein, dass ich es eigentlich gar nicht verdient habe, gerecht vor ihm zu stehen und dass ich es auch nicht verdient habe, auf ewig erlöst zu bleiben, in diesem Bewusstsein kann ich ruhig sein und kann warten, dass der Herr für mich kämpft. Das ist nicht immer leicht und es ist schwierig, wenn man in der Schule immer wieder von den gleichen Leuten eins draufkriegt und die immer wieder die gleichen blöden Bemerkungen machen und sich immer wieder drüber lustig machen, ha, du gehst sonntags in die Kirche, so altmodisch und wie langweilig. Aber Gott wird für uns kämpfen. Und der Herr muss für mich kämpfen, damit ich Recht erhalte und vor allem, dass er die Ehre erhält, damit Gott die Ehre erhält. Und darauf zielen nämlich diese drei Bitten Salomos ab, dass Gott verherrlicht wird, damit Gott verehrt wird. In Vers 60 lesen wir, damit alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr Gott ist und keiner sonst. damit alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr Gott ist und keiner sonst. Würden diese Verse hier nicht stehen, könnte man die Verse 57 bis 59 als Wunschkonzert sehen. Dass Salomo vor dem Volk steht und bittet, ja, schenke doch, dass du treu bleibst und gib doch, dass ihre Herzen verändert werden und gib doch, dass sie auch Gerechtigkeit erfahren. Aber das ist es nicht. Das Ziel dieser Verse 57 bis 59 ist die Ehre Gottes. Es ist das Ziel Salomos, dass Gott verherrlicht wird. Alle Völker auf Erden sollen erkennen, dass der Herr Gott ist und keiner sonst. Wörtlich heißt es, dass der Herr, er selbst, Gott ist und sonst keiner. Alle Völker sollen erkennen, dass es nur diesen einen Gott gibt. Dass der Gott Abraham, Isaak und Jakobs der einzigste Gott ist, der existiert. Und alle diese Bitten Salomos, alle die Bitten, die Salomo äußert, die er sich für das Volk wünscht, sind eigentlich Missionswerkzeuge. Salomos Ziel in diesen ganzen Versen ist es nicht, dem Volk Israel eine Traumzukunft zu wünschen. Sein Ziel ist es, Gottes Namen zu verkünden. Und im Prinzip geht es noch weiter. Im Prinzip ist sein Ziel Weltmission. Alle Völker sollen erkennen, sie sollen nicht nur wahrnehmen, dass da ein großer Gott ist und dass dieser Gott mächtig ist und groß ist. Das Ziel ist eben nicht, allen Völkern zu zeigen, ja, kommt zu uns Juden und dann geht es euch allen besser und ihr lebt in einem wunderschönen Leben. Salomos Wunsch ist, dass alle Völker diesen Gott als ihren Gott erkennen. Alles, was Salomo erbittet, soll dazu dienen, dass die Völker Gott erkennen. Dass sie sehen, wie groß Gott ist. Dass sie sehen, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Dass sie sehen, er ist der Weltenlenker. Denn wer Gott wirklich erkennt, wer Gott wirklich in seiner Größe und Allmacht ansatzweise erkennt, der erkennt sich selbst und kann nicht anders als auf die Knie fallen und um Gnade bitten. Der kann nicht anders als Gott um Gnade anflehen. Und dieses Ziel der Weltmission, diesen Auftrag, den die Juden eigentlich hatten, dass sie die Priesterschaft für alle Völker sind, dieses Ziel hat sich dann in Christus erfüllt. Christus ist derjenige, in dem alle Völker geeint werden. In dem alle Völker geeint werden, um Gott als ihren Gott anzubeten. In dem alle Völker Gott als ihren Gott erkennen können. Und deshalb darf unser Gebet und muss unser Gebet mit denselben Bitten erfüllt sein. Beziehungsweise mit Dank, dass Gott treu ist. Wir dürfen um alle diese Dinge bitten. Natürlich dürfen wir auch um einen Job bitten und wir dürfen auch darum bitten, dass Gott uns Weisheit beim Autokauf schenkt. Aber das Ziel unseres Bittens, das Ziel unseres Lebens sollte immer die Ehre Gottes im Blick haben. Mein Ziel muss es sein, meinem Nachbarn zu helfen, dass er Gott erkennt. Dass er Gott erkennt und sieht, wie Gott wirklich ist. Mein Ziel muss es sein, meinem Arbeitskollegen Gott zu zeigen in seiner Größe und Allmacht und seiner Herrlichkeit. Natürlich wissen wir, dass wir keinen dieser Leute zu Christen machen können. Wir können niemandem sagen, hier, Gott ist so groß und jetzt glaub endlich. Aber Gott gefällt es, uns als Werkzeuge zu benutzen, dass wir diese Herrlichkeit präsentieren, dass wir den Leuten diese Herrlichkeit verkünden. Meine Frage an uns ist, wenn wir zu Hause auf den Knien liegen oder wenn wir am Schreibtisch sitzen oder stehen, wenn wir zu Gott bitten und Gott um etwas bitten, worum bitten wir dann? Bitte ich um den TFT-Bildschirm, weil ich unbedingt einen TFT-Bildschirm haben will? Oder kann ich das Geld vielleicht besser in die Gemeinde investieren? Muss ich zu Hause auf meinem Schreibtisch einen 32-Zoll-Bildschirm stehen haben oder reicht auch eine kleinere Variante? Oder liege ich auf den Knien, weil ich weiß, dass ich im Moment Gott keine Ehre gebe? Weil ich weiß, dass so wie ich gerade lebe, so wie ich mich gerade präsentiere, Gott nicht verherrliche? Und wenn das der Fall ist, dann fällt unser Gebet auch anders aus. Dann bete ich Gott darum, dass er mich verändert, dass er mich dahin bringt, wo er mich haben will, dass er mich so verändert, dass ich ihm ehren kann. Dann bitte ich um meinen Bruder in der Gemeinde, wo ich sehe, da läuft was schief, mit dem komme ich nicht klar, dass er mich und ihn verändern möchte, damit wir gemeinsam Gott die Ehre geben, damit wir ihm gemeinsam verherrlichen. Der Kern unseres Bittens, der Kern unseres Lebens muss die Ehre Gottes sein, muss das Ziel haben, Gott zu verherrlichen in allem. Und genau das präsentiert uns Salomo in diesem Segen. Der Tempel steht komplett, komplett vergoldet. Wofür? Damit dort angebetet wird. Nicht damit gezeigt wird, schaut, unser Tempel ist so golden, so ist Gott, sondern um dorthin zu kommen, um Gott anzubeten. Damit an diesem Ort Gott geehrt wird. Und Salomo segnet das Volk und bittet für das Volk, damit alle Völker der Erde erkennen, dass der Herr Gott ist. Salomo beginnt seinen Segen mit einem Lob. Gepriesen sei Gott für seine Treue. Und er endet seinen Segen damit mit dem Ziel, dass durch das Volk Gottes die Leute sehen, wie groß Gott ist. Und der Tempel steht und Salomos Wunsch ist es, dass alle Völker zu diesem Tempel hin, beziehungsweise in diesem Tempel anbeten. Also man könnte fast sagen, Salomo der Weltmissionar. Sein Ziel war es, dass alle Völker Gott erkennen. Und die Frage ist, was ist unser Ziel? Was wollen wir mit unserem Leben erreichen? Wo stehe ich in 5 Jahren und warum stehe ich in 5 Jahren dort, wo ich stehe? Salomo segnet das Volk. Er steht vor dem Volk und er bittet von Gott 3 Dinge. Treue, Herzensveränderung und Gerechtigkeit. Gerechtigkeit vor Gott und Gerechtigkeit ihm zur Ehre. Und in Vers 60 zeigt sich dann das Ziel des Segens. In Vers 60 zeigt sich, dass durch diese 3 Faktoren, Treue, Veränderung und Gerechtigkeit, Gott seine Größe erweist. Und Salomo erbittet diese Dinge ja nicht aus Spaß oder weil er gerne ein schöneres Leben hätte. Er erbittet diese Dinge, damit Gott dadurch erhöht wird. Es geht darum, dass Gottes Größe erkennbar wird an uns. An uns soll die Welt erkennen, wie Gott wirklich ist. An uns soll die Welt erkennen, dass Gott herrlich ist und dass Gott mächtig ist und dass er wert ist, geehrt zu werden. Und der Westminster Katechismus fasst es in der ersten Frage zusammen, wenn da steht, was ist die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen? Die vornehmste und höchste Bestimmung des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und ihn vollkommen zu genießen in aller Ewigkeit. Und das soll unser Ziel sein, Gott zu verherrlichen und zu genießen in allem, was er uns gibt. Ihn zu verherrlichen. Nicht umsonst endet der Segen Salomos mit den Worten, euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unseren Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Wir werden in der Schrift aufgefordert, Gott zu verherrlichen und ihm zu dienen und ihm die Ehre zu geben und ihm mit ungeteiltem Herzen zu dienen. Und wir lesen in der Schrift auch, dass wir es nicht schaffen können, dass wir als Menschen es mit unserem sündigen Herzen nicht hinkriegen. Und deshalb müssen wir darum bitten, dass Gott uns befähigt, seine Diener zu sein und dass er uns hilft, in rechter Weise sein Evangelium, seine Heilsbotschaft zu verkündigen. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir wissen, dass du uns erlöst hast, und dass du uns freigekauft hast, dass wir wissen, dass dies nicht für ein paar Stunden oder ein paar Tage geschehen ist, sondern dass dies auf ewig geschehen ist, dass du uns erlöst hast auf ewig hin, dass wir eines Tages wissen, dass wir in deine Herrlichkeit eintreten werden und nichts anderes tun werden, als dich zu loben und dich zu ehren. Und wir bitten dich trotzdem, dass du unsere Herzen immer noch veränderst, dass du unsere Herzen zu dir ziehst und dass wir unsere Sünden erkennen und sie lassen können, Herr, um deinen Willen zu tun, um dir zu folgen und dir zu dienen. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, unserer Umwelt, unseren Nachbarn, Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, dass wir ihnen helfen, dich zu erkennen, dass wir ihnen helfen, dich zu sehen, wie du wirklich bist, dich zu erkennen in deiner Größe und Herrlichkeit und Macht und dass sie sehen, dass du der einzigste Gott bist. Wir bitten dich, dass du schenkst, dass diese Menschen dich erkennen und dass diese Menschen umkehren von ihrem sündigen Leben hin zu dir und dich anbeten als wahren Gott, als einzigen Gott, der existiert. Und Herr, schenke du doch wirklich, dass wir diese Kraft haben und diese Stärke haben und dass wir diese Ruhe in dir haben, dass du für uns kämpfen wirst und dass du für uns die Gerechtigkeit geben wirst. Hab Dank dafür. Amen.